Stellt euch mal vor, ich würde jetzt einfach so verschwinden. Okay, das war jetzt ein Trick, ja. Aber heute geht es nicht um einen Trick. Heute geht es als Teil von unserer Serie, in der wir gerade unterwegs sind, um die Wiederkunft Jesu. Und das ist wirklich eine ganz spannende Geschichte. Wir haben im Matthäus Kapitel 24, Vers 14 mit dem Vers geendet. Das war vor 2 Wochen. Und dann wird das Ende kommen. Also, ich möchte hier ganz offen und ehrlich mit euch sein. Ja? Es wird nicht immer besser und immer schöner und irgendwann klimaneutral, ohne Kriege, ohne Not und ohne Katastrophen, eben Paradies, sondern die Bibel sagt uns, dass etwas Neues geboren wird. Also nicht das Alte sich immer mehr entwickelt. Evolution, ja, evolutioniert oder so, sondern es wird etwas Neues geboren. Und damit das Neue geboren werden kann, muss das Alte gehen. Und Jesus spricht davon, dass wir in einer Zeit leben, die wie so Wehen sind. Ja, da gibt es die wilden Wehen, die Vorwehen und die Wehen und dann ist das Kind da. Da wird etwas Neues geboren. Wir haben das im Kapitel 24 gesehen. Jesus sprach von Erdbeben, von Kriegen, von Seuchen, von Hungersnöten, von Verfolgung. Und dann sagt er, und dann wird er wiederkommen. Und die erste Korrektur für uns, die wir uns vor 2 Wochen angeschaut haben, ist die Frage an uns Christen, haben wir diesen Ausblick, dass es A, ein Ende gibt? Muss man eigentlich jeden Einzelnen fragen, ja? Was hast du für einen Ausblick? Und B, dass Jesus wiederkommt. Und heute schauen wir uns eben diese Geburt an, ja? Das Finale. Dabei ist es mir wichtig, es gibt da total unterschiedliche Ansichten. Ja, gerade auch von Menschen, die nach der Bibel leben. Das gibt's. Und ich werde euch heute auch natürlich auch eine Ansicht bringen. Du kannst damit übereinstimmen, du kannst damit nicht übereinstimmen. Aber eine Message, die ist ganz wichtig, die gilt für jeden. Be ready. Sei bereit. Also nachdem, wie ich euch das auslege, und das werden wir uns diese Woche anschauen und auch nächste Woche, gibt es ein unterschiedliches Finale. Ja, ich teile das auf in 3 Teile. Da gibt es einmal die sogenannte Entrückung, die schauen wir uns heute an. Dann gibt es danach 7 krasse Jahre. Und dann gibt es diese Wiederkunft Jesu für alle Menschen. Aber der Teil 1 ist auch schon Wiederkunft. Und das muss ich euch erklären. Das wird ein bisschen aufgeteilt. Das finden wir in Matthäus 24, Vers 25 und in anderen Stellen. Und dazu müssen wir den Text, den wir hier anschauen, du hast mit Sicherheit eine Bibel dabei, das lohnt sich auf jeden Fall. Ja, du hast die Bibel dabei, schlag mal auf, Matthäus Kapitel 24, und den müssen wir uns ein bisschen versetzt anschauen. Und immer den Blick haben, Jesus spricht hier von der sogenannten Endzeit, vom Finale. Ja? Aber er redet hier, während er das erzählt, spricht er ja zu Juden. Die Jünger waren Juden. Und ich glaube, das Ende gestaltet sich tatsächlich für die Juden anders als wie für uns. Die Menschen, die an den Messias glauben, die glauben, dass er schon gekommen ist. Die Juden warten ja im Großen und Ganzen noch auf das erste Kommen von dem Messias. Und deswegen schauen wir uns nächste Woche Matthäus 24, Vers 15 bis 31 an, also der Text, der da vorliegt. Und nächste Woche werden wir uns, heute werden wir uns Matthäus 24 ab Vers 32 anschauen bis 51. Denn das ist unser Finale. Und Jesus sagte Folgendes in Vers 36. Um jenen Tag aber und die Stunde weiß niemand, wenn das passieren wird. Auch die Engel im Himmel nicht, sondern allein mein Vater. Also selbst Jesus sagt von sich, dass er es nicht weiß, sondern allein der Vater. Also das soll dich schon mal entspannen, ja, für alle, die es zu sehr in diesem Endzeitgedöns drin sitzen und zu sehr spekulieren und Zeiten machen. Hey, einfach Ruhe. Ja, wir können das nicht genau alles erkunden. Dafür reicht auch unser Hirn nicht aus. Auch vielleicht heute der ein oder andere Punkt. Wenngleich Jesus aber auch sagt, hey, er kennt die Zeit. Also nicht die Zeit und Stunde, genau wann es passieren wird, aber wir sollen wach sein. Und er sagt das, ab Vers 37 liest du das, ich lese das euch mal vor, wie es aber in den Tagen Noahs war, so wird es auch bei der Wiederkunft des Menschensohnes, damit ist immer Jesus gemeint, sein. Denn wie sie in den Tagen vor der Sintflut, sie aßen, sie tranken, sie heirateten und wurden verheiratet, bis zu dem Tag, als Noah in die Arche ging und nichts merkten, bis die Sintflut kam und sie alle dahin raffte. Schau mal unser Leben die letzten Jahrzehnte an. Und ich finde, das, was Jesus das sagt, das passt so super in unsere Zeit. Hey, wir haben uns doch in den letzten Jahrzehnten gar nicht groß Gedanken gemacht, mal so allgemein, ja. Was wichtig war, was essen wir, was trinken wir, Kinder kriegen, heiraten, Häuser bauen, Urlaub machen, Karriere machen und alles Mögliche. Also sehr diesseits bezogen. Und plötzlich ist irgendwie alles anders. Und es ist auch mit ein Grund, warum ich diese Serie hier gewählt habe. Nicht um irgendwie Spekulationen zu machen, auch nicht um Angst zu machen, sondern weil ich merke, da ist was durch die Gesellschaft gegangen, auch weltweit, und wir machen uns plötzlich Gedanken. Und das Gedankenmachen, das ist halt ganz wichtig, weil Jesus sagt, nichts merken, das ist schlimm. Wie in den Tagen der Sintflut, ja. In der Bildsprache gesprochen, nehmen wir mal das Schiff, ja. Jesus nennt hier die Arche, aber wenn man das mal in der Bildsprache spricht von einem Schiff, ja, wir sitzen in einem Boot und es ist ein Loch im Boot und keiner merkt, dass ein Loch im Boot ist, aber das Loch ist schon lange im Boot und plötzlich merken wir irgendwie, oh, es wird ja langsam ungemütlich. Das Boot beginnt zu sinken. Und ich glaube auch, dass die Welt nicht mehr so sein wird, wie sie einmal war. Aber nicht nur das. Wir sollten uns bewusst sein, dass unser Leben endlich ist. Nicht unendlich, sondern endlich ist. Und das versucht Jesus auch nochmal klar zu machen hier in dieser Illustration mit dem Nichtsmerken. Ja? Leute, schaltet's Hirn ein, könnte man auch sagen. Ja? Und deswegen sagt Jesus im Vers 42, so wacht nun, öffne deine Augen, schau genau hin, hör genau hin. So wacht nun, denn ihr wisst nicht, in welcher Stunde euer Herr kommt. Mit anderen Worten, ihr wisst nicht, wann das Kind zur Welt kommt, wann es zu Ende geht. Es wird zu Ende gehen, aber ihr wisst es nicht. Aber was ihr wissen könnt, schaltet euer Hirn ein, macht euch Gedanken, schaut euch die Zeit an. Ja? Dann erklärt er das so, dass aber erkennt, wenn der Hausherr wüsste, in welcher Nachtstunde ein Dieb kommen würde, so würde er wohl wachen und nicht in sein Haus einbrechen lassen. Logisch, oder? Darum seid auch ihr bereit. Denn der Sohn des Menschen, Jesus, kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint. Nein, wir wissen nicht, wann das alles genau geschieht, aber wir wissen, dass wir in einer Zeit leben, in der es passieren kann. Ja, wir haben uns, wie gesagt, diese Indizien schon angeschaut. Wir werden uns ein Indiz auch nochmal anschauen, dass es tatsächlich eine ganz, ganz spannende Zeit ist, in der wir leben, dass Jesus wiederkommen kann. Nochmal zurück zu dem Nichtsmerken. Ja, Vers 39, nichts merken und plötzlich vorbei. Jesus nimmt hier nochmal ein Bild oder beziehungsweise eine wahre Situation, könnte man auch sagen. Er sagt nämlich, wie das dann sein wird. Und dann wird was ganz Komisches passieren. Das steht noch vor uns und zwar lest ihr das in Vers 40. Dann sagt er, dann werden zwei auf dem Feld sein, der eine wird genommen, der andere wird zurückgelassen. Zwei werden die Mühle mahlen. Die eine wird genommen und die andere wird zurückgelassen. Also zwei sind am Schaffen, stellen wir uns das vor. Ja, zwei sitzen im Büro am Computer, der eine plötzlich verschwunden und der andere bleibt zurück. Und da kommt diese sogenannte Entrückung hier zum Zug. Ich weiß, das ist ein schwieriges Wort. Ja, das klingt tatsächlich ein bisschen nach Star Trek und Teleporter, ja, Raumschiff Enterprise. Ich habe mal nachgeschaut, es gibt tatsächlich Studien und wirklich ernsthafte Studien, die sagen, ist sowas möglich? Beamen, ja, auch hier wieder an unsere Elternsemester, Star Trek, Raumschiff Enterprise, wo diese Leute da standen, Captain Kirk, und die wurden plötzlich weggebeamt. Das Wäre theoretisch möglich, ja. Also ich habe da echt mal nachgelesen. Es lässt sich ja alles in so Elementarteilchen zerlegen, die man dann so umwandeln kann. Und die könnte man wieder umwandeln in irgendwelche Lichtteilchen, die können dann übermittelt werden und wieder zusammengesetzt werden. So habe ich das mal gelesen in einer Studie vom Max-Planck-Institut, ja. Aber bitte nagelt mich darauf nicht fest, ich kenne mich da nicht aus. Aber ich will nur ein bisschen andeuten, es gibt schon verrückte Sachen, ja. Allein, wenn man mal so einen 3D-Drucker sieht, man hätte vor Jahren gesagt, hey, du spinnst doch, das ist doch gar nicht möglich. Und ich will einfach damit sagen, wir haben es mit Gott zu tun. Und Gott spricht tatsächlich davon und Paulus erklärt das nochmal an die Thessalonicher. Schlag doch bitte mal auf, 1. Thessalonicher Kapitel 4, Vers 16. Da steht Folgendes. Denn der Herr selbst wird beim Befehlsruf, bei der Stimme eines Erzengels und bei dem Schall einer Posaune, vielleicht so einem Schofarhorn, also richtig mächtig, herkommen vom Himmel. Jesus wird kommen vom Himmel. Und dann sagt er, und dann werden die Toten, die in Christus sind, die an Jesus geglaubt haben, werden zuerst auferstehen. Danach werden die Lebenden, die übrig bleiben, jetzt gehen wir mal davon aus, das sind wir, zugleich mit ihnen entrückt werden. Hier haben wir das Wort abgeleitet, harpazo, ja, entrückt, entrissen werden. Die werden plötzlich verschwinden. In den Wolken, dem Herrn entgegen, in die Luft. Und so werden wir beim Herrn sein alle Zeit. So ermuntert nun einander mit diesen Worten. So, hier haben wir es jetzt nochmal. Also die Wiederkunft Jesu beginnt mit der sogenannten Entrückung. Harpazo. Und so wird es sein. Ich lese nur das, was hier steht. Und ich sage dir das weiter, wie Jesus das sagt, wie Paulus das sagt. Und ich glaube das sogar. Also, hier steht, wir werden zuerst, das ist die erste Sequenz der Wiederkunft, zuerst werden wir entrückt, also alle, die an Jesus glauben. Und warum werden wir entrückt? Weil ich glaube, auch das ist wieder jetzt hier meine Auslegung, dass diese Wiederkunft Jesu in verschiedenen Etappen abläuft. Das heißt, das wird richtig heftig, wenn Jesus richtig für alles sichtbar wiederkommt, richtig heftig. Ja, da werden viele Dinge passieren, lesen wir auch in der Offenbarung drin, die lesen wir auch in den Propheten drin. Und ich glaube, dass Jesus zuerst seine Gemeinde zu sich holt. Weil es heißt ja im Vers 18, so ermuntert nun einander mit diesen Worten. Also wenn es hieß, also ich komme dann wieder und dann geht es richtig los, dann wäre das keine Ermutigung. Aber Jesus sagt oder Paulus schreibt hier, ermuntert euch mit diesen Worten. Er wird kommen und er wird uns erst zu sich holen. Ja? Übrigens sagt Paulus auch nochmal zu diesen Zeiten und Zeitpunkten und Dieb in der Nacht und so weiter. Also genau das, was Jesus gesagt hat in 1. Thessalonicher Kapitel 5, Vers 1. Also es lohnt sich, das 1. Thessalonicher 4 und 5 mal zu lesen. Was aber die Zeiten und die Zeitpunkte betrifft, liebe Brüder, und wie gesagt, auch hier sind immer wieder die Schwestern mit einbezogen, ja, so hat man halt damals geschrieben, so habt ihr nicht nötig, dass euch geschrieben wird. Denn ihr selbst wisst genau, und es ist interessant, die erste Gemeinde, die wusste mehr offensichtlich wie wir, weil wir wissen es nicht mehr, weil wir uns keine Gedanken mehr darüber gemacht haben. Das hat ja Jesus gesagt, ja. Denn ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn so kommt wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie sagen, Friede und Sicherheit, und wo wäre das heute nicht gesagt, ja, dann kommt plötzlich, also wieder ein Zeichen hier, dann kommt plötzlich das Verderben über sie, wie die Geburtswehen über die Schwangere, und sie werden nicht entfliehen. Also hier haben wir schon wieder die Dramatik auch in der Wiederkunft. Aber, wie gesagt, das folgt ja danach auch im Text, dass Jesus sagt, zuerst wird er kommen und uns zu sich nehmen, bevor es dann richtig losgeht. Man könnte sagen, richtig Theater gibt, ja. Und ich möchte euch nochmal, weil da sind wir wieder zurück in Matthäus, einen kleinen Einschub, den gibt nämlich Jesus, also ich mache hier nicht wirr durcheinander, sondern das sagt Jesus, wo Jesus sagt, ich möchte euch nochmal ein Zeichen geben, dass ihr versteht, dass es richtig 5:12 ist oder vielleicht 1:12. Ja, wir haben ja bereits Zeichen gesehen, ich habe es ja eben auch genannt, Erdbeben, Kriege, Seuchen, Hungersnot, Verfolgung. Wir haben eine Sache gesehen, der Lieblosigkeit, da werde ich am Schluss noch was zu sagen. Und gleichzeitig wird viel gelabert von Frieden und Sicherheit. Und Jesus nennt hier nochmal ein Highlight, ein Zeichen. Und zwar, schaut mal, Vers 32. Da sagt er, von dem Feigenbaum aber lernt das Gleichnis, wenn sein Zweig schon saftig wird und Blätter treibt, so erkennt er, dass der Sommer nahe ist. Hey, super passend für den Frühling. Sehnst du dich auch danach, wenn die Natur wieder explodiert? Ich freue mich schon total, wenn jetzt die ersten Sonnenstrahlen kommen und die Knospen da sind und alles anfängt zu blühen. Dieses Bild nimmt Jesus und er sagt das anhand von dem Feigenbaum. Und er sagt, er kennt das als Bild. Vers 33. Also auch ihr, wenn ihr dies alles seht, so erkennt, dass er nah vor der Tür steht. Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis dieses alles geschehen ist. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Ja? Da sagt er, ich komme wieder. Er kennt das Zeichen und als Zeichen nennt er uns von dem Feigenbaum ein Gleichnis. Wenn sein Zweig schon saftig wird und Blätter treibt, so erkennt, dass der Sommer nahe ist. Und dann, wenn ihr dieses Geschlecht seht, dass das passiert, dann wisst, dass die Zeit nahe ist. Ich, auch hier wieder, das ist meine Auslegung, da gehe ich auch d'accord mit vielen anderen, aber andere sagen wieder was anderes. Der Feigenbaum ist in der Bibel ein Bild für Israel. Bingo. Ein Feigenbaum, der aufblüht, will zeigen, da ist etwas tot gewesen. Du kannst auch Hesekiel 37 nachlesen zum Beispiel. Da ist etwas tot und da kommt neues Leben rein, wie die Natur, wie die Bäume, die jetzt draußen tot scheinen. Ja? Und plötzlich blühen sie auf. Und da sagt er, wenn der Feigenbaum, wenn die Zweige saftig werden und Blätter treiben, dann seht, dass der Sommer nahe ist. Das heißt, wenn dieser tote Baum wieder zum Leben erweckt wird. Und das ist wiederum ein Bild, auch im Alten Testament, dafür, dass Israel wieder zur Nation wird. Und das ist meines Erachtens nach passiert 1948. Da muss man gar nicht so unwahrscheinlich bewandert sein in der Geschichte, dass Israel eine Nation ist, dass die hebräische Sprache zum Leben erweckt wurde, dass Juden aus allen Teilen der Welt zusammenkamen und sind wieder dahin, dass dieses Land ihrer Väter haben das wieder eingenommen, was Abraham verheißen wurde. So, und dann heißt es, wenn diese Generation, die das miterlebt, so verstehe ich die Auslegung hier, die soll wissen, Leute, es geht los. Generation ist, da steht Genea, das kann man übersetzen mit alle Menschen, die zu dieser Zeit gelebt haben. Also meine Eltern sind Jahrgang 36, 37. Sie waren 10, 11, 12 Jahre alt als Israel zur Nation, wenn sie haben das gesehen, sie haben das mitbekommen, sie haben das gehört und sie leben. Also, ja, wie gesagt, ist meine Auslegung, wie ich euch das weitergebe. Ich glaube daran. Ich glaube, hey, hier sehen wir was sich entwickeln vor unseren Augen. Das sehen wir so übrigens immer wieder. Vers 44 wieder zurück. Darum seid auch ihr bereit. Und bereit sein heißt, und das möchte ich dir heute mitgeben. Bereit sein heißt, lass uns aufmerksam durchs Leben gehen. Es ist so eine spannende Zeit. Da können natürlich auch viele jammern, aber es ist eine mega spannende Zeit, was jetzt gerade passiert. Das gab es noch nie in der Geschichte. Lass uns nicht naiv sein. Lass uns die Zeichen der Zeit erkennen. Und, mein lieber Freund, glaube. Glaube an Jesus. Jesus ist gekommen, damit wir umkehren, damit wir Buße tun, damit wir Vergebung bekommen, damit Jesus uns neu machen kann. Darum ist er gekommen. Weißt du, der Punkt ist ja der, Jesus, er will alle bei sich haben. Er will alle bei sich haben. Sein Wunsch, Gottes Wunsch ist, dass wenn diese Trompete erschallt, dass dann alle zu ihm in die Höhe gehen. Und es ist die mega Gelegenheit. Ich freue mich total, jetzt hier über diesen YouTube-Channel dir das weiterzugeben. Und ich freue mich über jeden, der das erste Mal hört. Und Gott sagt, jeder, der den Namen des Herrn, jeder, der meinen Namen anruft, jeder, der zu mir kommt, jeder, der anklopft, dem werde ich reinkommen. Darum bin ich gekommen, um dich zu erlösen. Und dann kannst du dich freuen auf das, was kommt. Ja, im Lukas 21, Vers 28, diesen Vers hatte ich bereits gelesen, da heißt es, wenn aber dies anfängt zu geschehen, so richtet euch auf und erhebt eure Häupter, weil eure Erlösung naht. Versteht ihr? Wo hört man das heute noch? Richte dich auf, erhebe dein Haupt, schau auf, eure Erlösung naht. Es ist was Gutes, es ist positiv. Du darfst Jesus erleben, du darfst ihn einladen. Und wenn du das tust, wenn du betest, komm in mein Leben, dann gibt Gott dir seinen Geist in dein Leben. Dann hast du Gottes Geist. Deswegen werden, das werden wir auch gleich noch sehen, deswegen spricht die Bibel uns an als Söhne und Töchter. Und da haben wir nichts mehr zu befürchten. Und da gibt es so einen Unterschied. Menschen, die diese Perspektive haben, auch auf das Ende, auf diesen Neuanfang, diese Entrückung, all das, was ich eben gesagt habe, die leben anders, die sind bereit, die leben aus der Vergebung, die haben Hoffnung, die haben den Geist Gottes und ihre DNA, wenn ich das so mal sagen kann, ist, andere Menschen zu segnen. Jesus bringt hier einen Vergleich. Er zeigt hier den Unterschied zwischen Menschen, die diese DNA haben, die diese Berufung haben, die diesen Glauben haben und Menschen, die es nicht haben. Er vergleicht das mit einer Firma. Stell dir eine Firma vor, du bist da ein Abteilungsleiter und dein Chef hat dich da eingesetzt, über deine Gruppe zu arbeiten. Und dann sagt er im Vers 45, wer ist nun der treue und kluge Knecht, also du oder ich, den sein Herr über seine Dienerschaft gesetzt hat, also ist alles ein bisschen eine klassische Sprache, ja, wir können das sagen, wer ist jetzt der Abteilungsleiter, den sein Chef über seine Gruppe gesetzt hat, damit er ihnen Speise gibt zur rechten Zeit oder damit er sie anleite, sie führe. Also Verantwortung im Leben. Und interessant ist hier heißt es ja, wer ist nun der treue und kluge Knecht, den sein Herr über seine Dienerschaft gesetzt hat? Nun, ich glaube, auch wenn du in einem Job arbeitest, bei Bosch unterwegs bist oder in einer Firma, im Handwerk oder wo auch immer, ich glaube, letztendlich ist es nicht dein Chef, der dir den Job gegeben hat oder die Firma, sondern es ist Gott, der dich dahin gesetzt hat. Gott hat dich dazu beauftragt, damit du ein Segen bist, damit du sein Botschafter bist. So, und jetzt lebst du mit in dieser Identität. Und du bist ein Segen. Und dann heißt es zum Beispiel hier, glückselig ist jener Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, also Jesus bei seiner Wiederkunft, bei solchem Tun finden wird. Nämlich, dass er seinen Job macht, dass er es gut macht. Wahrlich, ich sage euch, er wird ihn über seine Güter setzen. Im Himmel. Ja? Wir tun das nicht letztendlich. Ja, das ist so das Ding. Ich hoffe nicht, dass du deinen Job machst, einfach nur um Geld zu verdienen, sondern um deinen Job, dass du ihn machst aus Berufung. Ich freue mich immer so, wenn mein Sohn, der im Krankenhaus schafft, mit welcher Leidenschaft er das tut. Und ich finde das so gut, das macht mich immer froh, wenn Menschen ihren Job aus Leidenschaft tun, nicht weil sie nachher irgendwie Kohle haben oder irgend so einen Zettel in der Hand haben. Und das ist das, was wir tun. Und das tun wir, weil wir die Perspektive haben. Und wenn wir dann bei Jesus, wenn wir dann in der Ewigkeit angekommen sind, werden wir sogar noch Lohn dafür bekommen. Im Vergleich dazu sagt Jesus, wenn aber jener ein böser Knecht ist und seinem Herzen spricht, mein Herr kommt sowieso noch nicht. Sprich, du hast keine Perspektive, du lebst für das Jetzt, du gehst über Leichen. Und wenn er anfängt, seine Mitknechte zu schlagen und mit den Schlemmereien zu essen und zu trinken, so wird der Herr jenes Knechtes an einem Tag kommen, da er es nicht erwartet und zu einer Stunde, die er nicht kennt, und wird ihn entzweischlagen und ihm seinen Teil mit den Heuchlern geben. Da wird es Heulen und Zähneknirschen sein. Du glaubst nicht, dass bodenloses Unrecht irgendwann gerecht wird. Das siehst du hier. Und wenn du die Rechnung ohne den Wert machst, musst du das Bestellte auch zahlen. Jesus ist gekommen, um es zu erlösen, damit wir drei Dinge erleben. Erstens, Vergangenheit. Du wirst erlöst, du bekommst Vergebung, du bekommst ein neues Leben, einen neuen Geist, habe ich eben gesagt. Zukunft. Du lebst mit einer wahnsinnigen Perspektive, dass Jesus wiederkommt und du immer bei ihm sein wirst. Gegenwart. Und das ist jetzt. Du bist ein Segen für die Menschen um dich herum. Darum mein Aufruf an dich. Und damit schließe ich. Schlag nochmal auf 1. Thessalonicher Kapitel 5, Vers 5. 1. Thessalonicher 5, 5. Wie gesagt, das ist richtig stark, was da geschrieben steht. Und das möchte ich dir einfach mitgeben. Da heißt es, denn ihr alle, wer? Die, das sagt er vorher, die glauben, die ihre Türe geöffnet haben, die diese Perspektive haben, die ihre Vergangenheit bereinigt ließen, die Vergebung haben, die auf Jesus schauen. Ihr alle seid Söhne und Töchter des Lichts und Söhne und Töchter des Tages. Und wir gehören nicht in die Nacht und wir gehören nicht in die Finsternis. Ist doch schön, oder? Du bist Licht, weil sein Licht in dir lebt. Und hier nochmal dieser Aufruf, hey, wenn du es dunkel hast in dir drin, wenn du sagst, ich habe das einfach nicht, hey, das hast du auch nicht. Darum ist Jesus gekommen, er hat gesagt, ich bin das Licht der Welt. Und er möchte in dein Leben kommen und dann wird es hell. Aber auch der Appell an uns, der kommt nämlich jetzt an uns, die wir mit Jesus leben. Also, weil ihr dieses Potenzial in euch habt, lasst uns nun nicht mehr schlafen wie die übrigen, sondern wachen und nüchtern sein. Und ich sag dir das, noch am Anfang von 2021, nicht wissen, wie sich das alles entwickelt, steh auf, wach auf. Steh auf, Lukas, ja, 24, erhebt eure Häupter und schaut auf. Du hast Grund dazu. Dann heißt es, bekleidet mit dem Brustpanzer des Glaubens, der Liebe und als Helm mit der Hoffnung des Heils. Glaube, Liebe, Hoffnung. Du hast den Glauben von Christus. Halt an ihm fest. Nimm dieses Heil immer wieder in Anspruch und nichts und niemand kann dir schaden. Deswegen ist es ein Helm des Heils. Es ist der Brustpanzer des Glaubens, der dich schützt. Denn Gott, hör genau hin. Gerade wenn dich auch eben die Worte ein bisschen beunruhigt haben und wenn du ohne Jesus lebst, sollten dich die Worte beunruhigt haben. Aber hier, schau mal, was hier steht. Vers 9. Denn Gott hat uns nicht zum Zorn bestimmt. Gott hat dich nicht zum Zorn bestimmt, sondern zum Erlangen des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus, der für dich gestorben ist, damit du wachst oder schläfst, zusammen mit ihm lebst. Und dann kannst du Vers 11 sagen, deshalb ermutigt einander, erbaut einer den anderen, wie ihr auch tut. Und das ist mein Wunsch an dich, dass diese Message eine Erbauung für dich ist. Und deswegen will ich jetzt mit dir beten und dich einladen, zum einen, wenn du das noch nie ergriffen hast, lade Jesus ein in dein Leben, dass du einfach nur noch so da stehen darfst und darfst sagen, Jesus, komm, und dann zu ihm. Hapazzo, entrückt werden. Und wenn du jemand bist, der schon Jesus lange kennt und irgendwie gefrustet ist oder entmutigt ist, dass du wieder neu den Mut gewinnst und dich anstecken lässt mit seiner Kraft. Und Herr Jesus, ich danke dir, dass ich jetzt für die Zuhörer und Zuschauer beten darf. Wo ich das so ausspreche, bei dir ist niemand ein Zuschauer. Du willst nicht, dass da Leute einfach da sitzen und irgendwie alles an sich abplätschern lassen und nur zuschauen und zuhören. Und ich weiß, das ist sowieso eine Herausforderung. Man zappt sich mal da durchs Internet und guckt sich da eine Predigt an, kommt vielleicht noch nicht mal zum Schluss. Aber ich bitte dich für alle, die jetzt diese Worte mithören und mitbeten, das ist kein Zufall. Dass du jetzt in dem Moment in das Herz eines jeden kommst. Und wenn du das bist, wenn du sagst, ich habe das eigentlich noch nicht, da ist so viel Dunkelheit in mir drin, ich habe auch keine Perspektive, ich habe eigentlich auch Angst, ich weiß nicht, was auf mich zukommt, dann möchte ich dich jetzt einladen, lade Jesus in dein Leben ein. Bete so, Herr Jesus Christus, ich möchte dich jetzt einladen in mein Leben. Du bist für meine Sünden ans Kreuz gegangen, um mich zu erlösen. und ich bitte dich, vergib mir meine Sünden. Komm in mein Leben. Mach mich neu und gib mir jetzt deinen Heiligen Geist. Ich möchte das jetzt im Glauben für mich in Anspruch nehmen. Und ich bete das in deinem Jesus-Namen. Amen. Und ich bitte dich für diejenigen, Herr, die das jetzt gebetet haben, die jetzt Vater zu dir sagen dürfen, denn alle, die an deinen Namen glauben, die dürfen Vater zu dir sagen, du bist ihnen Sohn und Tochter, dass du ihnen dieses ganz stark in sie hineingibst. Und dass sie auch Mut haben, über diese Adresse, die hier eingeblendet ist, gebet@citychapel, sich zu melden, wenn sie Fragen haben, wenn sie irgendwie Hilfe brauchen. Und wie schön ist das, mit dabei zu sein. Und ich bitte dich, dass du ihnen diese Gewissheit gibst, dass sie dazugehören, dass sie nicht mehr Angst haben müssen, dass sie ermutigt sein dürfen, weil du etwas völlig Neues machst. Und Herr, ich möchte dich bitten für uns, für die wir schon lange glauben. Du hast öfters jetzt gesagt, wir sollen wachen, wir sollen aufmerksam sein. Und das wollen wir. Wir wollen wachen, wir wollen mit offenen Augen durch die Welt gehen. Und es ist manchmal leichter, einfach Dinge zu verdrängen und nur hier im Hier und Jetzt zu leben. Ich möchte dich da um Vergebung bitten, da wo Dinge kalt geworden sind. Du hast vorhin gesagt, im Text vorhin, die Liebe werden vielen erkalten. Und ich muss eingestehen, da wirkt oft so viel Negatives auf einen ein und es kühlt ab. Und die Liebe kann nur wieder heiß werden, indem du uns wieder erfüllst. Und ich bitte dich, dass du jetzt kommst, zum einen auch hier wieder, dass wir aus der Vergebung leben dürfen. Wir wollen dir das bekennen und hinlegen. Wir wollen wieder bereit sein. Wir wollen wieder Vergebung annehmen. Und wir dürfen wissen, wir sind Söhne und Töchter von dir. Wir wollen nicht so leben wie dieser böse Knecht, der einfach nur für sich lebt und allen da links und rechts eins aufs Ohr haut und kalt und hartherzig ist. Sondern, Herr, wir wollen mit deiner Liebe erfüllt sein, dass wir Leute sind, die zu anderen gnädig sind, die erfüllt sind mit deiner Liebe. Und ein Segen sind in unserer Abteilung, in der Firma, in der Gemeinde, in der Familie, in unserem Umfeld. Und das machst du, Jesus. Und geh du einfach mit uns und segne du uns. In Jesu Namen. Amen. Amen. Wunderbar. Hey, schön, dass du mit dabei warst. Und die nächste Predigt, die ist dann auch nochmal interessant, weil da geht es um den zweiten Teil, nämlich wie Jesus dann definitiv dann wiederkommt. Und da geht es auch um diese Zeit, die danach ist und ganz besonders auch, was bedeutet das für die Juden? Wie werden sie das erleben und wie werden wir das gemeinsam erleben? Ja? Sei einfach gesegnet und sei dabei, lies einfach dieses ganze Kapitel nochmal durch und damit du da nochmal Überblick hast. Ansonsten freue ich mich nächstes Mal, wenn du wieder dabei bist. Gott segne dich. Tschüss.